Herzlich willkommen im gemütlichen Folterkeller des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den Film The Report und gequält werden wir von Robert Krüger.
Ich weiß nicht, ob ich das möchte, aber ich bin hier, ja.
Spezialist im Fingernägel ausreißen, das ist Claudia Nördinger.
Hallo. Und für Obama arbeitet Stefan Niesbeth.
Hallo. Das klingt ja nach einem ganz fröhlichen Film, den du uns heute vorstellen
musst. Auf jeden Fall. Feel good.
Was kann ich denn zur Anmoderation sagen? Es hat was mit Folter zu tun. Ach, mit Folter, ist ja schön. Ja.
Ja.
The Report. Worum ging's?
Ja, wir hatten ja diverse andere Netflix-Ambitionen, aber das schieben wir jetzt nochmal auf nächste Woche.
Wer möchte The Irishman bis nächste Woche? Wir versuchen da nochmal.
Oder vielleicht sogar bis nächste Woche The Irishman und Marriage Story, der neue Noah Baumbach, den es auch auf Netflix gerade gibt. Den habe ich nämlich auch gesehen und würde ich nächste Woche hoffentlich mit meinem Bruder besprechen, der ihn auch ganz gerne anschauen wollte.
Oder sogar schon hat, oder?
Ja. Ich weiß nicht, wie weit. Und bei The Irishman seid ihr ja auch dran. Stefan schon ziemlich weit.
Ich kämpfe mir. Nein, das klingt jetzt so negativ schon, aber.
Naja, mein Gott, wenn Martin Scorsese halt 3,5 Stunden braucht, dann ist zu erwarten, dass viele Leute das nicht in einem schaffen, insofern.
Macht auch eine Serie. Ja.
Ja, da gibt's ja sogar, es gibt ja sogar so eine, jemanden, der sich überlegt hat, wie man The Irishman anschauen soll, wenn man es als Miniserie anschauen will. Ja? Da gibt's ja so eine Anweisung, bis wo man dann immer schauen sollte, um es als Folgen aufzubrechen.
Ich glaube, ich habe gestern einen guten Punkt gefunden, wo ich sage, ach, jetzt hier hörst du auf, dann geht's morgen cool los, dann habe ich heute weitergeguckt und dann kam direkt eine Schießerei, da war ich etwas irritiert, weil ich noch gar nicht so in der Stimmung, da hatte ich es mir irgendwie falsch zusammengebaut und dann hatte ich wieder andere Sachen zu tun und jetzt podcasten wir.
Jo, gut. Also geht's heute erstmal noch nicht darum, aber nächste Woche dann. Jo. Ja. Also, The Report, genau. Ist ein Film, der eben jetzt gerade auf Amazon Prime letzte Woche oder sowas neu im Programm ist und insgesamt, ich glaube, im November angelaufen, also ganz aktuell. Hauptrolle wird gespielt von Adam Driver, den ich ja wirklich sehr mag. Annette Bening spielt mit John Hamm
Kylo
spielt mit.
Ren. Ich wollte dem Stefan nur das Googeln ersparen.
Hätte mir jetzt nicht geholfen, aber der Stefan lebt ja in der Jetztzeit im Gegensatz zu mir. Also der Regisseur ist Scott C. Burns und der ist meines Wissens hat der Contagion geschrieben, diesen Soderbergh-Film. Weiß nicht, was er jetzt an Regie-Credits schon so auf seiner Liste habe ich gerade nicht nachgeschaut, aber auf jeden Fall hat er ein paar Sachen geschrieben. Aber ehrlich gesagt, als ich in seine Filmografie geschaut habe, war es jetzt nicht so, dass mich irgendwas angesprungen hat, wo ich dachte so, oh, okay, der ist das, wie krass.
Die Geldwäscherei, die wir vor irgendwie 3 Wochen, 5 Wochen geguckt haben.
Ja.
Die hat er auch geschrieben.
Ah, interessant.
Ja, was ja auch schon wieder Soderbergh ist, also.
Und Born-Ultimatum.
Genau, also irgendwie in dieser Soderbergh-Eck ist er auf jeden Fall unterwegs. Das, was wir jetzt hier haben, ist ein Thriller, Drama oder sowas, basierend auf tatsächlichen Vorkommnissen. Es geht um die CIA-Folter in der Folge des 11. September, also was dann eben irgendwelchen Gefangenen, die für potenziell Terror, gefährlich oder informiert irgendwelche Verbindungen haben, die man eben gefoltert hat, um da irgendwas rauszubekommen, angeblich. Und wir befinden uns hier bei einem CIA, der führt so eine interne Ermittlung durch und arbeitet sich dadurch Tausende und Tausende von Dokumenten, um eben rauszufinden, was tatsächlich passiert ist und worauf das basierte. Also letztendlich soll er selbst bewerten, ob da gefoltert wurde und in welchem Ausmaß und ja, und alles, was damit zu tun hat und wer das veranlasst hat und so weiter. Was natürlich jetzt, sagen wir mal so, als Grundvoraussetzung für einen Film bisschen schwierig ist, weil man ja, okay, man hat jetzt jemanden, der sitzt in einer Kammer mit ein paar anderen Leuten und schaut große Mengen Dokumente sich auf dem Bildschirm an und schreibt dann einen sehr, sehr, sehr umfangreichen Report darüber, der tausende von Seiten lang.
Nächste Woche dann, Kino, the Mueller Report, the movie.
Genau. Ja, und dann geht's halt um die Frage, wird das veröffentlicht oder nicht? Also das ist so ein bisschen so, okay, da gibt's natürlich Widerstände und so. Ja, also ich muss gleich dazu sagen, den Film habe ich auch in meinem Filmclub mit den anderen zusammen angeschaut und die, eigentlich alle anderen außer mir, na, eine Ausnahme noch, aber ich glaube, alle anderen sonst fanden den Film, es sind so Worte gefallen wie wichtig, schockierend, aufrüttelnd und so weiter. Und ich muss zugeben, dass es mir nicht so ging. Ich bin großer Fan von Adam Driver und ich finde auch, dass der wieder sehr gut ist in diesem Film. Ich finde den Film nicht, also ich würde unterscheiden zwischen den Dingen, die er darstellt, die ja auf der Wirklichkeit basieren, die sind mit Sicherheit schockierend, aber deswegen ist der Film jetzt für mich noch nicht automatisch irgendwie besonders gut. Ich finde, dass der Film eine Menge dramaturgische Probleme hat und eins dieser dramaturgischen Probleme ist, dass er Folterszenen braucht, um irgendwie eine gewisse Dramatik zu entwickeln. Und die Folterszenen, das finde ich, ist sehr unglücklich gelöst, wodurch der Film meiner Meinung nach auch ein Folterproblem hat, wenn man so will. Und ich finde auch ansonsten vieles an dem Film nicht besonders überzeugend. Insofern, ich würde unterscheiden zwischen dem bestimmt schockierenden Inhalt und auch irgendwie wichtigen Inhalt und so und dem Ergebnis hier im Film, was mich zumindest nicht überzeugt hat. Ich würde ehrlich gesagt, vielleicht liegt es aber auch daran, ich habe vor 10 Jahren oder so diesen Dokumentarfilm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Standard Operating Procedure gesehen. Habt ihr von dem schon mal gehört?
Nee, also ich habe ihn nicht gesehen jedenfalls.
Also da geht es um Abu Ghraib, eben diesen Skandal damals, diese Fotos von der Folter, die dann zirkulierten. Und dass die Idee daran ist, dass im Prinzip bewertet wird, welche der Bilder wirklich Folter zeigen und welche nach quasi den Maßgaben des Militärs und den Regeln, die denen jetzt das CIA unterliegt und so, was da Standard Operating Procedure ist. Also im Prinzip nichts Illegales, sondern das, was halt normal ist. Und das ist für einen, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt, möglicherweise, oder ich fand es ziemlich schockierend, ehrlich gesagt. Und so ist es auch gedacht. Also, dass man eben versucht zu verstehen, wie quasi die Logik von denen ist, die diese Folter durchführen und welchem Code die unterliegen und so. Und wenn man das alles im Detail schon gesehen hat in der Dokumentation, dann ist jetzt dieser Thriller hier jetzt auch nicht auf dieselbe Weise schockierend, weil eben das alles im Prinzip nichts Neues ist. Und dann bleibt für mich eben eigentlich nur übrig, dass ich finde, dass so die Mechanik des Thrillers nicht richtig gut funktioniert. Und ich bin der Meinung, Adam Driver ist ein super Schauspieler und er lässt den Film etwas besser aussehen, als er meiner Meinung nach in Wirklichkeit ist. Der Film selbst leider für mich eher halbgar, zugegebenermaßen. Ja, aber Fußnote, alle anderen fanden ihn toll. Insofern, vielleicht gehört ihr dazu. Und vielleicht weiß ich nur nicht, wovon ich rede. Und möglich wär's.
Das ist ja auch wieder so ein Thema, wo ich gar nicht hingucken möchte, wenn so unnütze Folterszenen in den Film mit reingeschraubt werden.
Ja, ich meine, unnütz ist halt die Frage. Ich denke schon, dass man in diesem Film argumentieren kann, man braucht das in gewisser Weise. Oder braucht man es? Wer weiß. Wenn man es braucht, für mich ist dann die Frage, ob so wie man es hier gemacht hat, ob das gut ist. Ich bin der Meinung, nein. Aber ja. Ja.
Ja, ich habe ja immer noch so. Also ich habe bisher noch nicht so wahnsinnig viele Filme mit Adam Driver gesehen, außerhalb von Star Wars. Außer Logan Lucky, glaube ich. Da fand ich ihn gut. aber in Star Wars habe ich nach wie vor der Meinung, dass er eine Fehlbesetzung ist. Weiß ich jetzt nicht.
Dazu kann ich nichts sagen, da ich ja seit 2003 keinen Star Wars Film mehr gesehen habe.
Ja, nee, aber wenn du dann sagst, er ist toll wie immer, dann da regt sich bei mir halt so ein bisschen Widerstand, weil immer
ist halt für dich nicht ist, toll.
Ist für mich in den meisten Fällen, wenn ich ihn sehe, Star Wars, und dann finde ich ihn nicht toll, aber ich sehe schon, dass er Logan Lucky, dass er da auch funktioniert hat, aber okay.
Okay, also gut, jetzt dieses Star Wars Mythologische, dazu kann ich nichts sagen. Ich bin der Meinung, es ist einer der besten Schauspieler, die zurzeit arbeiten, ehrlich gesagt. Insofern, dass er eine Fehlbesetzung sein kann, das ist möglich, also ich habe noch überhaupt nichts gesehen mit ihm, wo man ihm jetzt darstellerisch was hätte vorwerfen können. Also in Black Klansman ist er meiner Meinung nach der Stärkste. In Marriage Story jetzt gerade ist er überragend. In Patterson ist er fantastisch. In Mayored Stories ist er sehr gut. Also alles eigentlich, was ich mit ihm gesehen habe. Ich kann mich jetzt gerade an nichts erinnern, wo ich nur dachte, er ist so okay. Mit ihm gesehen habe, fand ich ihn wirklich herausragend.
Nun denn.
Ja.
Muss ich vielleicht mehr Adam Driver Filme gucken?
Ich bin der Meinung, ja.
Okay.
Guter Startpoint, wäre eben jetzt Marriage Story auf Netflix. Oder Patterson, auch super Film.
Ich fürchte, mein nächster Adam Driver Film wird dann doch wieder Star Wars, da steht ja vor der Tür.
Aber zum Beispiel Black Klansman, würde ich sagen, ist eigentlich so, schon so ein bisschen dein Ding.
Ja, den habe ich auch durchaus immer noch auf meiner Liste, aber bin ich auch noch nicht zugekommen.
Ja. Naja, ja. Gut, ich denke allerdings, die Möglichkeit, dass wir Adam Driver mit Marriage Story auf der Oscar-nominierten Liste vorfinden, die ist nicht so gering. Also, ich denke, er könnte innerhalb der nächsten Monate zu denen gehören, die man sich nochmal näher anschaut, möglicherweise.
Okay.
Gut, hast du dem jetzt schon Punkte gegeben oder? Nee, habe ich.
Oh, schwierig, schwierig. Was gibt man denn, wenn man so ein ganz halbgares Gefühl hat?
Ja, dann gibt man 5, glaube ich, oder?
Ja. 6. Ich gebe 6, weil Adam Driver halt auch hier gut ist, aber ja. Nee, also ich fand den nicht gut, leider. Ja.
Und wen?
Nee. Ja.
Dann brauchen wir jetzt erstmal einen Drink nach diesem ganzen Gefolter.
Ist mir schon beim Zuhören zu viel, muss ich sagen.
Du hast ja schon die Flasche aufgemacht, ich habe es genau gehört.
Was? Nein, das kann gar nicht sein.
Das war ich.
Das warst du.
Nein, das war der Stefan natürlich. Ich habe sowas ja nicht.
So, ich habe jetzt da Eis reingemacht. Ich baue mir heute mal eine Negroni, habe ich lange nicht gemacht. Und zwar mit Zipsmith VJOP, weil heute ging ja bei uns durch die Cocktail-WhatsApp-Gruppe die fantastische Preisempfehlung, dass der jetzt irgendwie bei Amazon gerade runtergesetzt ist.
30 Euro, das ist echt ein Schnapper.
Ist ein Schnapper und da habe ich sofort geschnappert.
Schnapper.
Und dann dachte ich mir, okay, dann da kann ich jetzt auch mal einen Schluck davon trinken und muss nicht auf den Rest in der Flasche sozusagen. Ich mache gegen Ende von so Flaschen immer langsamer. Geht dir das auch so, Stefan?
Ja, ich habe ganz viele fast leere Flaschen.
Ja, genau, wenn man dann so denkt, ach, den letzten Schluck, den trinke ich jetzt nicht aus.
Ihr müsst mal vorbeikommen zum Leertrinken.
Okay.
Dann machen wir nur Flaschen, wo weniger als, weiß ich nicht, 5 CL drin sind.
Das ist eine gute Idee.
Die machen wir alle leer. Dann sind wir so hart dicht.
Gute Party-Idee. Deshalb hatte ich jetzt hier VJOP schon länger nicht mehr in der Hand. Und jetzt darf ich ja wieder, jetzt habe ich ja nachbestellt.
Du hast auch bestellt?
Ja, klar.
Ja, ich habe auch bestellt. Den trinke ich auch gerne, der ist wirklich toll.
Ja, ist ein sehr schöner Wacholder-Bomber.
Ja, ich habe eine Flasche Bullet Bourbon geöffnet und trinke den jetzt pur.
Nice.
Ich mag den. Der ist so ehrlich. Nicht verspielt.
Ja, ist ein bisschen rotzig.
Ja, tut ein bisschen weh am Anfang, aber dann ist schön.
Okay. Entschuldigung.
Das war jetzt ein bisschen unangebracht.
Ach Quatsch.
Da habe ich noch gar nichts getrunken. Mann, oh Mann.
Also wirklich. Und Claudia, bei dir war es eine Flasche?
Wasser, ja. Natürlich.
Verdammt.
Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt fragen, was bei der Claudia wehtut. Naja, egal.
Nein, ich dachte, Claudia, weißt du, vielleicht...
Was?
Du musst mal irgendwie dir so ein Limonaden-Spleen zulegen.
Schon geil. Heute habe ich eine Grapefruit-Pomelo-Limonade gemacht. Mit frischem, weiß ich nicht, hier Honig oder so.
Oder absurde Tees oder irgendwas. Egal, wir müssen das jetzt nicht.
Ich bin einfach zu langweilig.
Das wollte ich so nicht gesagt haben, aber.
Ich habe im Moment diesen DM-Tee-Kalender, Adventskalender, wobei ich an dem jedes Jahr scheitere. Es fühlt sich so ein bisschen an wie dieses Filmraten vom Erik, wo man auch innerhalb kürzester Zeit in Rückstand ist und verzweifelt hinterherarbeitet. So fühlt sich das mit dem Adventskalender, mit dem Tee auch an. Anfang Dezember denke ich immer noch super, jeden Tag einen anderen Tee. Und dann spätestens ab der ersten Woche, Ende der ersten Woche, bin ich noch schon 3 Tage hinterher. Und dann ist irgendwie ein Adventskalender auch immer so ein bisschen witzlos, wenn du nicht hinterherkommst. Aber
ja, wir haben das dieses Jahr anders gemacht. Wir haben einen Adventskalender im Flur hingehängt. Und da gehört jeder Tag jemandem anders.
Ah ja, so war das bei uns zu Hause mit meinen Brüdern. So hatten wir so einen Adventskalender. Ich habe letztes Jahr sowas mit dem Marc probiert, nur das war wirklich frustrierend, weil der es komplett immer vergessen hat. Das heißt, jedes zweite Türchen war dann halt einfach nicht aufgegessen, was irgendwie auch so witzlos ist, wenn du halt so einen Adventskalender hast, wo nur die Hälfte der Türen aufgemacht ist.
Ja. Also wir haben quasi dann 8 Sachen sind für meine Freundin, 8 für mich, 8 für die kleine Tochter. Und das war ganz praktisch, weil dadurch musste ich irgendwie nur 12 Dinge besorgen. Und für die Kleine sind es alles irgendwie Spielsachen. Und für die Freundin dürfen es auch irgendwie zum Teil Schokoladen sein und zum anderen Teil irgendwelche materiellen Dinge. Aber alles halt so super Kleinigkeiten. Und da ist man halt nur jeden dritten Tag dran und im Moment, ich glaube, nächstes Jahr kann ich das mit der Kleinen nicht mehr machen, aber dieses Jahr da hat sie ja kein Konzept davon, dass man normalerweise jeden Tag dran ist und findet sie das in Ordnung. Also jeden dritten, wer ist heute dran? Wer ist heute dran? Und dann will sie immer zugucken, wenn derjenige das aufmacht, auch so. Wenn sie es nicht ist.
Ja, das ist ganz gut.
Und funktioniert ganz gut, sind so 24 kleine Säckchen an so einer langen Schnur,
nee.
Hängt so im Flur und ja. Die Sachen, die ich gekauft habe für die Kleine, die jetzt noch kommen, habe ich in so einem Spielzeugladen gestanden und habe so aus der Erinnerung vom letzten Jahr versucht, mich daran zu erinnern, wie groß diese Säckchen sind. Ich bin gnadenlos gescheitert. Ich habe jetzt so ein paar Sachen, die passen da überhaupt nicht rein. Das muss ich dann irgendwie so da ran MacGyvern irgendwie eine Minute, bevor die Kleine das auspackt. Weil das kann da nicht drin
sein. Mit Gaffer drum.
Ja, irgendwie so muss ich irgendwas mir noch zurecht.
Also merke, nächstes Jahr musst du so ein Säckchen mitnehmen, wenn du einkaufen gehst.
Ja, meine Freundin hat diese ganzen Säckchen alle selber genäht letztes Jahr. Und,
oder misst sie jetzt aus und machst du dir eine Erinnerung für nächstes Jahr Anfang November.
Ich bin auch gar nicht sicher, ob die alle identisch groß sind. Das ist ja selbst gemacht. Also die sind wahrscheinlich alle annähernd gleich groß, aber wahrscheinlich nicht präzise. Und insofern werde ich da wieder scheitern. Aber ja, der Schleicheisbär, den ich ihr heute reingesteckt habe, der hat reingepasst. Der hat zwar mit dem Arsch rausgeguckt, aber er hat reingepasst.
Sehr gut.
Sehr schön. Gut, was haben wir noch? Die Claudia hat Us geschaut, wo ich irgendwie 2 Sätze von der Zusammenfassung gelesen habe und dachte, ach ja, gut,
nicht,
auf den kann ich auch
mich
verzichten.
Ja. Hat er für sich und seine Frau gesprochen und hat gesagt, without us.
Genau. Hast du Get Out gesehen, Stefan?
Get Out? Sagt mir jetzt nichts.
Okay, auch nicht, offensichtlich. Okay. Also alle, die Get Out gesehen haben, haben wahrscheinlich Us dieses Jahr auch auf dem Schirm gehabt. Ist der neue Film von Jordan Peele, also war Anfang des Jahres der neue Film von Jordan Peele. Ich glaube, im März ist er rausgekommen, also quasi nach der Oscarsaison. Das heißt, ist jetzt in diesem Durchgang auch noch relevant, möglicherweise in der einen oder anderen Kategorie. Die Hauptrolle wird gespielt von Lupita Nyong'o. Es spielt auch noch mit Elizabeth Moss und ein paar andere Leute, deren Namen ich nicht weiß, aber relativ begrenzter Cast. Get Out war ja so Horror, Mystery, Thriller, sowas in diesem Dreh. Und dort sind wir immer noch im selben Genre unterwegs. Und Jordan Peele hat sich ja in der Filmwelt dadurch positioniert, dass er eben sozusagen die schwarze Erfahrung bedient, die eben unterrepräsentiert ist bisher. auch gerade in diesem Genre. Und so ist es auch hier. Wir sind am Anfang des Filmes, also es ist ein bisschen schwierig, ich möchte nicht spoilern, aber es passieren einfach ein paar ziemlich große Dinge innerhalb der ersten Minuten. Insofern glaube ich schon, dass man da ein bisschen was zu sagen kann.
Wer das jetzt nicht hören möchte, wir
genau. machen
Kapitelmarken.
Genau, der überspringt jetzt, aber ich werde wirklich nicht viel sagen. Letztendlich ist es so, dass wir Anfang des Filmes im Jahr 1986 sind. Die Hauptfigur ist ein kleines Mädchen zu diesem Zeitpunkt. Und bei einem Ausflug an den Strand mit ihrer Familie geht sie verloren. Und sie geht in so eine, wie nennt man das, diese Häuser, wo lauter so Spiegel sind und sowas.
Spiegelkabinett.
Spiegelkabinett, genau. Sie geht in sowas rein, und zwar so eine unheimliche Version davon, was eigentlich auch so ein bisschen so wie Geisterbahn ist oder so. Und dort trifft sie auf ein anderes Mädchen, was genauso aussieht wie sie, also exakt so wie sie. Das sehen wir innerhalb der ersten Minute. Und dann haben wir einen Zeitsprung, und inzwischen ist sie erwachsen, also wir sind dann in der Jetztzeit. Sie wird gespielt von Lupita Nyong'o. Sie hat eine Familie, zwei Kinder, einen Mann, und sie sind wieder dort in der Nähe in einem Ferienhaus. Und jetzt will ich eigentlich auch schon wieder nicht mehr sagen, aber es ist klar, dass sie von diesem Erlebnis, was sie damals als Kind hat, dass sie das eben sehr, also dass sie darüber nie so richtig hinweggekommen ist und dass sie das irgendwie auch immer noch heimsucht. Und wir bekommen relativ schnell das Gefühl, dass es sein könnte, dass diese Begegnung sich jetzt wiederholen wird, oder dass eben was daran anknüpft, jetzt im Folgenden passieren wird. Ja. Mhm. Und mehr will ich dann dazu eigentlich auch gar nicht sagen zur Handlung. Ja, wie gesagt, Genre irgendwie so Horror, Mystery, Thriller, sowas in dem Dreh. Und
wie viele Punkte auf der Claudia verschwindet unter ihrem Mantel-Skala?
Ja, ich bin offensichtlich heutzutage härter im Nehmen, als ich das früher war. Es ist nicht so ein Schocker, wie ich befürchtet hatte vorher. Also ich habe vorher gedacht, okay, da komme ich nur mit großen Schwierigkeiten durch. Fand ich jetzt eigentlich nicht so krass. Im Mittelteil fand ich sogar, dass das passiert, was in Horrorfilmen ja manchmal, dass es ein bisschen albern wird. Also dass dann Dinge, zwar eine Menge Dinge passieren, aber du dann eher so denkst, okay, ja, ist jetzt eigentlich doch eher ein bisschen lustig als so sehr erschreckend. Der Film hat auch so eine allegorische Dimension, könnte man wahrscheinlich sagen. Also es ist so, dass alles, was man da sieht, man auch als eine Allegorie auf vielleicht die amerikanische Gesellschaft oder Geschichte oder irgend sowas in der Art sehen kann. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, wie schlau ich das finde. Also ich hatte ehrlich gesagt sehr hohe Erwartungen, auch nachdem, also die Resonanz auf den Film war ja ein riesen Kassenschlager, aber auch die kritische Resonanz war sehr positiv. Lupita Nyong'o ist sehr gut. Ich bin jetzt ein bisschen unentschlossen, wie schlau ich den Film wirklich finde, aber ich habe ihn auch nur einmal gesehen, und ich habe das Gefühl, dass man vielleicht ihn mehrmals sehen muss, um ihn richtig wertzuschätzen, aber ganz ehrlich gesagt habe ich keine große Lust, ihn nochmal anzuschauen. Insofern.
Das klingt auch nicht so, als sei das angenehm.
Nee, ist es auch nicht. Nee, also für jemanden, also Feel-Good-Film ist es nicht. Deswegen, okay. wenn man jetzt auf dieses Genre nicht so Bock hat. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall interessant und was anderes, weil nämlich gerade, wenn man diesen Film sieht, wird einem bewusst, wie stark unsere Sehgewohnheiten, was jetzt dieses Genre angeht, wie stark die weiß sind. Also wie wenig normal es für uns ist, mit einer schwarzen Familie hier zu tun zu haben und mit deren Erfahrungen und sowas. Das ist schon auffällig. Und ich finde, dass der Film auf jeden Fall interessante Anteile hat und gut inszeniert ist und sowas. Also sehenswert, würde ich sagen, ist auf jeden Fall. Wie schlau ich ihn finde, da bin ich unentschlossen, aber ich bin fast der Meinung, ich muss ihn nochmal anschauen, um das endgültig entscheiden zu können. Ja. Insofern, ja, wer sowas mag, wer sowas mag, hat ihn wahrscheinlich eh schon gesehen. Das, ja, bin da wahrscheinlich etwas hinterher. Aber ich fand ihn interessant, sehenswert, aber bin ein bisschen hin und her gerissen.
Das bin ich auch. Und zwar auf der Frage, ob ich mir das angucken sollte.
Ja.
Ich glaube, ich möchte
es nicht gucken. Also ich habe ihn tatsächlich angeschaut, aus diesem heraus muss man mal gesehen haben, weil so viele Leute mir gesagt haben, dass es jetzt irgendwie überragend ist und so. Und ich hatte überhaupt keine Lust drauf, weil ich auf das Genre generell natürlich eigentlich nie Lust habe. Mhm. Und innerhalb dieser Grenze der Tatsache, dass ich sowas eigentlich nicht sehen will, ist meine Reaktion jetzt eigentlich nicht so negativ, wie man erwarten könnte.
Ja, es klingt jetzt nicht so, oh Gott, schau dir das auf keinen Fall an, sondern so, wenn du weißt, auf was dich einlässt, kann man das gut gucken.
Ja.
Also ein bisschen.
Ich würde übrigens, ich würde davon abraten, den Trailer zu schauen. Wenn man nicht sowieso schon gesehen hat. Ich finde, dass der Trailer mal wieder eigentlich zu viel zeigt. Und es ist schon ein Film, wo es gut ist, wenn man nicht viel weiß vorher.
Eigentlich so ein richtiger Sneak-Film, den man so.
Ja, total.
Komplett
total.
Ohne Ahnung so. Du weißt total, nicht mal, welches Genre es ist und sitzt dann im Kino und dann geht's los.
Ja, also das wäre ein super Sneak-Film, meiner Meinung nach. Ja.
Okay.
Weil es eben auch so Szenen gibt, wo du eine ordentliche Reaktion bekommen würdest und so, ja.
Okay, cool. Kam der im Kino oder ist der direkt zu Netflix
gegangen? Nee, der kam auch im Kino. Der lief im Kino und der war ziemlich erfolgreich.
Oh, okay.
Nur ich habe das eben babybedingt verpasst. Deswegen habe ich ihn jetzt nachgeholt.
Immerhin, ich hole nicht mal Filme nach. Möchtest du noch Punkte geben?
Aber da tue ich mir jetzt, nee, kann ich ehrlich gesagt nicht, bin ich jetzt so unentschlossen. Also gut, ich würde jetzt sagen, wenn ich gezwungen bin, dann würde ich 7 geben, aber ich denke, dass es wahrscheinlich zu konservativ ist, wenn man ihn ganz erschlossen hat.
Also ihn quasi nochmal durchgestanden hat.
Genau. Ja. Also und gut. Lupita Nyong'o ist schon auch gruselig in diesem Film.
Okay.
So. Die hat irgendwie so eine Intensität, dass du dich eigentlich schon, auch wenn sie quasi sie ist ja deine Hauptfigur, also da müsstest du dich jetzt ja eigentlich noch nicht fürchten. Aber sie hat irgendwie so eine Intensität, dass schon sie allein häufig dazu führt, dass du so ein bisschen so dich ein bisschen fürchtest. Ja.
Okay, das sind jetzt nicht unbedingt so die Attribute, mit der ich dich mit Lupita Nyong'o verbunden hätte, aber gut.
Ja, aber sie kann das einfach. Sie ist einfach eine gute Schauspielerin. Ne? Also ja, das ist schon
sehr super.
Ja. Ja. Jo, also kann man sehr gut schön. Schauen.
Mindestens zweimal schauen.
Gut.
Vielleicht.
Wenn ich ihn dann jetzt nochmal schaue und ihn dann ganz doof finde, dann komme ich nochmal zurück und
dann sag alles falsch. Oh, Leute, nee.
Alles zurück.
Ich hatte ihn komplett falsch verstanden, 3 Punkte. Der Kameramann war doch betrunken.
Ist jetzt auch eine Woche her oder sowas, dass ich gesehen habe, ist die Art von Film, die so ein bisschen bei einem bleibt, wo du vielleicht, wenn du direkt rausgehst, denkst so, naja. Und dann aber irgendwie, wenn du dann in Folgetagen immer noch mal drüber nachdenkst und immer wieder dieses beklommene Gefühl bekommst, dann überlegst du, vielleicht war er doch nicht so schlecht.
Ja.
Oder vielleicht war das reiner Selbstschutz von mir, dass ich so, so Quatsch ist, ja, überhaupt nichts.
Immerhin müssen wir danach nicht noch durch Tiefgaragen und durch die dunkle Nacht nach Hause fahren, wie früher.
Das stimmt.
Das hilft stimmt. Schon.
Oh, das war schon immer so ein bisschen gruselig.
Ja, wenn man dann so nach so einem Horrorfilm erstmal noch irgendwie über einen dunklen Hof laufen muss und dann irgendwie an den Ratten, die an der Mülltonne sind, vorbei, wo es raschelt und man sich fragt, was war das für ein Geräusch?
Ja.
Das fällt dann jetzt alles weg in Netflix-Zeiten.
Das stimmt. Ja,
aus dem Zimmer von Mitbewohnern kommen Geräusche und du weißt nicht, ob es Monster sind oder Geschlechtsverkehr oder beides.
Das sind Probleme, die ich nicht hatte, aber gut, okay. So eine spezielle Gießbett-Situation gewesen.
Ja, aber jetzt ist ja manchmal so, dass du mitten irgendwie in der Folter-Szene oder was auch immer irgendwo plötzlich Mama hörst, Mama, Mama. Okay, und dann war's das wieder für diese Woche oder so.
Ja.
Oh.
Und dann kommst du in Versuchung, möglicherweise diesen Film sitzend im Bett auf deinem Handy fertig zu schauen oder sowas. Das ist auch nicht so der maximale Filmgenuss, aber
ja. wer weiß, wenn das Kind dann noch mit aufs Display guckt, auch nicht gut. Also.
Nee, eben.
Ja. Oder man irgendwie erschreckt wird und dann so komplett zuckt und das Kind gerade am Einnicken ist. Ja. So.
So.
Weitere Filmthemen haben wir diese Woche leider nicht. Aber ja. Claudia ist gereist.
Ja. Also und da hängt sogar ja so ein halbes Filmthema noch mit dran, aber nur so indirekt. Wir waren in Travemünde vor 2 Wochen. Mhm. Der Marc hatte einen Termin in Lübeck und wir sind einfach mitgefahren, vor allen Dingen auch, weil wir festgestellt haben, dass die Zugfahrt dorthin sehr günstig war und außerdem wir dort eine Top Ferienwohnung mit Sauna und Dampfbad und so, ist so krass.
Cool.
Absolute Nebensaison bedingt haben wir die sehr günstig so, bekommen.
Ja. Ist ja November, Anfang Dezember, ja. Da dürfte keiner an die See fahren.
Genau. Und dann sind wir da hingefahren und sind irgendwie Freitag bis Dienstag oder sowas. Und dann haben wir uns dort in Travemünde direkt am Strand eingemietet. Am Wochenende haben wir noch Besuch von Freunden aus Hamburg bekommen. Und dann sind wir mal nach Lübeck auf den Weihnachtsmarkt gefahren und so. Also es war insgesamt sehr schön. Es war schön kalt, aber eben wirklich auch richtig schön. Also ich finde irgendwie am Meer ist es immer schön, auch wenn es kalt und ungemütlich ist.
Ja.
Und ja, wir haben uns halt dick eingepackt. Dann sind wir an den Strand gegangen. Da gab es einen tollen Spielplatz. Die Lydia ist da rumgeklettert. Und also ich fand es wirklich richtig schön. Es hat sich auch richtig nach Urlaub angefühlt, vielleicht, weil wir dann mit dem Zug wieder zurückgefahren sind oder beide Strecken mit dem Zug und es dadurch nicht so stressig war, wie das mit Kindern, mit Autofahrt und so gewesen wäre. Also es war echt sehr gechillt, die ganze Angelegenheit. Aber besonders schön war, am Sonntagabend schauen wir so nach den Nachrichten dort in unserer Luxusferienwohnung. Mhm. Bleiben wir so hängen und dann fängt irgendwie da so ein Krimi an mit Anna-Maria Mühe, heißt sie so?
Keine Ahnung.
Ich hoffe. Und was wir da sehen ist, dass sie an einem Leuchtturm vorbeirennt. Sie rennt hinter einem Verbrecher oder was, den sie verfolgt. Hinter dem rennt sie her und sie rennt an einem Leuchtturm vorbei, wo wir dann sofort denken so, Moment, der ist doch direkt bei uns vom Haus, der Leuchtturm. Also wirklich so, wir waren direkt so vorne an der Ecke, bevor es quasi rausgeht auf die Mole und dann kommt der Leuchtturm und da läuft sie dann so und wir so, okay, das ist schon mal seltsam. Ist ein bisschen so, wie wenn die im Krimi bei dir gerade so vom Haus vorbeilaufen. Und das Lustige war aber dann rennt sie hinter ihm her am Strand, vollkommen unplausiblerweise, erst in die eine Richtung und dann plötzlich in das Haus neben unserem Haus rein, was zu dem Zeitpunkt, als dieser Film gedreht wurde, noch eine Baustelle war. Da rennt sie dann rein, was wirklich geografisch überhaupt keinen Sinn ergeben hat, wie sie da erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung rennt. Naja, okay. Also es war wirklich so, quasi der Krimi fing direkt bei uns vom Haus an.
Hättest du mal im richtigen Moment rausgeguckt, da hättest du gesehen, wie sie vorbeirennt.
Tja, genau. Es war wirklich lustig. Also es handelte sich, es kann man auch in der Mediathek noch anschauen, Solo für Weiß, für immer Schweigen heißt das Ding. Wir haben es dann auch nicht zugegebenermaßen nicht weitergeschaut, weil wir ja 2 kleine Kinder dabei hatten. Insofern war das auch nicht so, weil es ist nicht so, dass wir hätten anschauen können. Aber ja, uns wurde was geboten. Das Fernsehprogramm war abgestimmt auf unsere Unterkunft in Travemünde. Ja.
Also dann ist hier voll die IMDb falsch, weil für die Folge Für immer Schweigen von Soko für Weiß heißt es, dass sie in Hamburg, Kiel und Lübeck gedreht wurde. Da müssen wir nochmal die IMDb korrigieren.
Travemünde ist ja Lübeck.
Ach so, das gehört dazu. Ah, ich dachte, ja, das gehört dazu. Dann nehme ich alles zurück.
Ja, es gehört dazu.
Sei eine eigene Stadt, dachte ich.
Nein. Ja.
Habe ich gerade auch erst gelernt, als ich versucht habe, die Zugverbindung rauszubekommen.
So, ja, ach, ich war
das geht ja eigentlich.
Ich war ja noch nie in Lübeck oder in Travemünde, aber war sehr angetan, muss ich sagen. Fand's schon wirklich schön da. Wir sind auch am Montag dann, als wir auf dem Weihnachtsmarkt in Lübeck waren, sind die Lydia und ich mit dem Riesenrad gefahren, wo ich auch erst so dachte, so bei dem Wetter, also schön kalt halt, gell, ist Riesenrad, kam mir jetzt irgendwie so ein bisschen bescheuert vor, aber ich fand's dann eigentlich doch ganz schön. Tollen Blick über den Weihnachtsmarkt und irgendwie war's oben auch nicht kälter als unten insofern. Ging das ganz gut. Ja, also finde Travemünde und Lübeck auch im Winter eine Reise wert. Aber bitte macht das jetzt nicht alle, sonst ist unsere Wohnung dann nächstes Jahr nicht mehr so billig wie dieses Jahr.
Ah, das heißt, ihr habt die Wiederholung schon geplant, ja?
Also zumindest waren wir uns einig, auch mit den Freunden aus Hamburg, mit denen wir uns dort getroffen haben, dass das eine sehr, sehr gelungene Sache war und dass man in Betracht ziehen sollte, das vielleicht wieder zu machen. Insofern könnte sein. Aber man muss sagen, als wir die Wohnung gemietet haben, hat man schon auf dem Plan gesehen, dass da eine Sauna in der Wohnung ist. Und da war der Marc natürlich sofort dabei und sagte, okay. Aber was wir eben nicht gesehen haben, war, dass das Dampfbad in der Dusche da ist. Und das ist, das fand ich ja wirklich, als ich dort war, noch viel geiler als die Sauna. Man muss natürlich auch sagen, energetisch war unsere Wohnung, okay. Bei Fridays for Future hätten wir jetzt in der Woche nicht vorsprechen sollen, weil das war natürlich doch ein bisschen zweifelhaft, was wir da in die Atmosphäre geheizt haben.
Jetzt musst du mal kurz erklären, wie geht ein Dampfbad das kann ich mir jetzt nicht ganz.
Also du hast quasi den Duschraum, der erstmal wie eine große Dusche, halt bis oben gekachelt. Mhm. Und da ist eine Bank, eine geheizte auch noch drin. Und dann kannst du eben, weiß nicht, so 10 Minuten, bevor du duschen gehen willst, kannst du außen einstellen, auf welche Temperatur du es gerne geheizt haben möchtest, und dann wird's halt voll gedampft. Und dann, wenn du reingehst, kannst du entweder so einen normalen Duschkopf von der Seite nehmen oder so eine Regenwalddusche von oben mit Lichtspiel und so ein Zeug. Aber Tatsache ist es eben, dass es eben ein Dampfbad ist. Also du stehst voll im Dampf, du hast diese gewärmte Bank und ja, und du kannst da drin duschen oder halt einfach auch nur das Dampfbad benutzen. Und das hatte ich eben einfach hatte noch nie ein Dampfbad in einem privaten, also quasi
das in einer auch noch nicht erlebt.
Wohnung
also in
oder so.
Privaten Umgebung.
Also,
ja, das bin mir nicht sicher, ob ich das je erlebt habe. Also, okay.
Ja. Es war so fantastisch. Morgens, wenn du geduscht hast, hat es bei mir diesen Effekt, dass ich dachte, okay, ich möchte nie wieder hier rausgehen. Ich bleibe jetzt einfach den ganzen Tag hier in diesem Dampfbad stehen. Das war so unfassbar. Wirklich toll.
Cool.
Einzige, was nicht so super an dieser Wohnung war, als ich am Freitag da ankam, und Marc hatte ja noch seinen Arbeitstermin in Lübeck, komm da so rein, total moderne Wohnung, und irgendwie auf Krabbelhöhe fürs Baby so 10 Steckdosen. wirklich überall. Also gehst erstmal so rein, du behältst eigentlich das Baby gleich die ganze Zeit so unter den Arm geklemmt, weil du es überhaupt nicht absetzen kannst, weil überall sofort Steckdosen sind. Und dann mussten wir erstmal losgehen und solche Plugs kaufen, damit wir die Steckdosen sichern können und so. Das war halt so ein bisschen unpraktisch. Und wir sind das ja auch nicht gewöhnt, weil in unserem Uralthaus es ja immer nur so 2 Steckdosen pro Stockwerk gibt oder sowas.
Das kenne ich. So.
Was schrecklich ist, aber wenn du ein Baby hast, ist halt sehr praktisch. Und dort in dieser Wohnung war es einfach so, oh, diese Menge an Steckdosen. Furchtbar, ja.
Okay, also, ja, das ist ein guter Punkt, einfach mal so auf die Liste für Dinge, die man in den Urlaub mitnimmt,
schreiben, genau.
Steckdosensicherungsplugs.
Ja, und wir hatten jetzt ja Glück, es war ja Freitag, aber sonst ist ja Anreisetag, kann ja auch immer sein, dass du irgendwie Samstagabend ankommst oder Sonntag, klar. Dann ist es ja alles schon wieder ein bisschen komplizierter.
Ja, und dann findest du ja da vor Ort, dann musst du erstmal überlegen, wo ist denn hier der Baumarkt, wie komme ich da hin?
Ja, Rossmann und DM haben sowas ja.
Das siehst du, ich hätte jetzt einen Baumarkt gesucht.
Nee, also Rossmann und DM haben ja diese ganzen Babysicherungspalette, da haben die ja eigentlich alles, was man braucht. Und da gibt's dann irgendwie für 1,50 € 6 solche Stecker oder sowas. Also das ist jetzt irgendwie kein großes Problem, aber bringt dir halt auch nichts, wenn du irgendwie Samstagabend dort ankommst oder so. Da musst du erstmal bis Montag durchstehen mit deinen 10.000 Steckdosen und das wäre schon stressig gewesen. Also
ja, das ist echt fies.
Ja.
Jetzt mal, Dings bei die Fische, welche Steckdosensicherungen sind die besten? Welche benutzt ihr?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, was deine Anforderungen sind. Ob die Steckdosen quasi tot sein sollen, also lahmgelegt sein sollen. Was in diesem Fall eben, wenn du 10 hast und dann noch 5 auf Hüfthöhe, dann steckst du da einfach die Stecker rein, dass sie quasi zu sind und auch nicht mehr zu benutzen. Und am besten halt die du dann nur mit einem Schlüssel rausholen kannst oder so. Sodass das Baby da wirklich überhaupt nichts pfuschen kann.
Also ich meine jetzt eher so für privat, also für zu Hause, die mit dem Schlüssel finde ich nämlich nervig, weil wenn dieser Schlüssel, wir haben so welche, die auch dasselbe tun, wie du es eben beschrieben hast, die machen die Steckdose tot.
Und die man mit dem Stecker rausnimmt.
Und die man mit dem Stecker rausnimmt.
Ja, genau.
Weil das finde ich tatsächlich irgendwie eine praktische Idee, weil den Stecker, in dem Augenblick, wo die Steckdose
benutzen
willst, den hast du immer. Also du hast ja das Ding in der Hand, was du da reinstecken willst. und musst nicht irgendeinen obskuren Schlüssel suchen, der irgendwo sein könnte oder im Zweifel von dem Kind sonst wohin getragen wurde. Allerdings haben die natürlich den Nachteil, wenn dann mal ein Stecker drin steckt und das Kind würde es schaffen, den rauszuziehen, dann ist die Steckdose halt offen.
Ja.
Und diese Dinger zum Reinkleben, die dann so ein Sicherungsschnupsi da zumachen, wo man dann irgendwie mit den diesen zwei Prückels da so drin rumbohren muss. Und
mit
so.
Dem, an den, mit denen ärgert man sich halt immer, gell?
Die sind, nicht nur beim Benutzen ärgert man sich, also vor allem dann hatte ich das Problem, ich habe die in der alten Wohnung ein paar Mal benutzt und ich habe sie alle wieder rausgeschmissen, weil das dazu führt, dass die, dass manche Stecker einfach nicht mehr drin halten.
Ich glaube, mein Baby heult. Ich werde mal ein paar Minuten das beobachten, ob der Papa was ausrichten kann, aber ich befürchte, ich bin in eine Minute raus.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja, also meine Erfahrung ist da genauso wie deine, Bob, im Prinzip. Ja.
Die, die anderen sind scheiße, oder? Also das
ja.
Diese Reinklebedinger, dafür sind deutsche Steckdosen nicht gemacht.
Ich wusste bis vor, sag ich mal, 3 Minuten oder 2 Minuten nicht, dass es andere gibt als diese zum Drehen. Ich finde die total praktisch. Klebst rein, hältst es quer, drehst gerade, steckst rein.
Super. Aber es ist so ein Gefummel. Erst recht, wenn die Steckdose irgendwo ist, wo du nicht so ganz toll drankommst und dann versuchst du da irgendwie um die Ecke mit dem Stecker da so halb rein, um es dann zu drehen. Oh!
Also ich bin da voll bei Claudia.
Steckdosen, wo man nicht richtig drankommt, da kommt auch das Kind nicht richtig dran.
Naja, wenn die irgendwo unten ist oder so, wo das Kind prima reinkriechen kann, aber du kommst dann natürlich mit deinem dicken Erwachsenenkopf und so, das kommt da nicht so gut rein wie das Kind. Diesen Fall gibt's bei uns schon, also.
Okay.
Ja.
Ja, und auch ich hab Stecker gehabt, also wir hatten das damals in der Küche und ich hatte da immer Stecker, die, dadurch, dass das dann so ein Stückchen raus ist, ja, hat der Stecker, also durch dieses zusätzliche 2,5-3 Millimeter, die das Ding dick ist, hat der Stecker nicht mehr richtig gehalten da drin. Der ist dann immer wieder so rausgeploppt. Und in dem Fall war das dann irgendwie eine, weiß ich nicht, so ein Zauberstabmixer oder irgendwas, den ich da eingesteckt hatte und dann mixte der nicht mehr richtig, weil es dauernd hat das Ding den Kontakt verloren. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
Okay.
Und
aber bei uns hat sie halt jetzt schon geschafft, irgendwie neulich ein Kabel mit Stecker rauszuziehen. Deswegen war ich sehr froh, dass da diese Schnipsis drin sind, die es dann auch wieder zuschnicken.
Ja, das ist natürlich schon richtig. Ich bin im Moment sehr zufrieden, dass unsere überhaupt null Interesse an Steckdosen hat.
Das ist ganz gut.
Aber natürlich ist das auch keine Garantie. Das ist schon
uralt. Also unser Baby klettert auch eher. Bei dem ist die größere Gefahr, dass er gerne auf irgendwelche Hocker draufsteigt, um dann auf irgendwas noch Höheres draufzusteigen, um dann irgendwo runterzufallen. Das ist so seine Präferenz. Ja, total. Und das Lustige ist, da merkt man eben auch, wie unterschiedlich Kinder sind, weil ich diese Gefahr von der Lydia eigentlich überhaupt nicht kannte. Also das, bei der war es überhaupt so alles irgendwie so runterreißen und so, war bei ihr gar nicht so stressig, es hat die gar nicht so arg gemacht und so. Und bei ihm ist jetzt so, oh, er ist super schnell, bevor du dich versehen hast, ist er irgendwo hochgeklettert, hat irgendwas runtergerissen und sonst irgendwelches Chaos veranstaltet. Also wir werden jetzt noch mal ein bisschen mehr gefordert, als wir das. Es war eigentlich ganz nett so, in der Hinsicht war die Lydia ein Einsteigerbaby. Die war nicht so mobil und er ist jetzt, boah, ja, bist die ganze Zeit hinterher.
Das ist krass, wie unterschiedlich die sind.
Ja, wirklich.
Tja. Gerade ein Jahr, noch nicht ganz, ja.
Ja, bald, gell? Nächste Woche.
Mhm. Das stimmt ja, 10 Tage vor uns.
Ja.
Ach, diese große Partysaison, die jetzt wieder losgeht, mit den ganzen Geburtstagen, gell?
Mhm. Wir haben letzte Woche feiern schon angefangen. Kind hatte auch Geburtstag.
Ja, wir feiern ja die Geburtstage der Kinder im Sommer zum Halbgeburtstag. Insofern ist das jetzt nicht bei uns. Ja, also wir natürlich an ihren Geburtstag, wir feiern schon mit ihnen, aber Familie wird jetzt nicht eingeladen, weil unser eines Kind hat ja 3 Tage vor Weihnachten Geburtstag und das andere 3 Tage nach Weihnachten Geburtstag. Ist jetzt irgendwie nicht so der Zeitraum, wo man jetzt irgendwie nochmal die Familie einladen würde oder so. Und deswegen machen wir ja im Sommer.
Man ist froh, dass man sie gerade wieder los ist.
Genau. Wir laden dann am 27. einfach nochmal zum Bratenessen ein.
Genau. Wir haben noch Reste. Kommt da nochmal vorbei.
Großes Resteessen zu Ehren der Kinder.
Genau. Nee, das machen wir ja nicht. Insofern ist es eigentlich jetzt ganz gechillt. Jo.
Denn?
Gut, ich glaube, ich muss... Ja, ja, genau. Ich glaube, ich muss dem Mann zur Hilfe eilen. Insofern würde ich mich einfach mal verabschieden.
Dann sagen wir vielen Dank, dass du da warst und bis demnächst.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.
So, was haben wir noch auf der Liste?
Ganz gechillt war das letzte. Da ging es eventuell auch bei dir zu, als du mal nicht zu Hause gearbeitet hast und nicht auf der Arbeit gearbeitet hast, sondern in einem Coworking Space. Du bist jetzt echt der Hipster, der in der Zukunft angekommen ist.
Voll der Hipster. Ich habe mich da mal so unter die Hipster gemischt. Ist schon so, also sehr lustig. Ich hatte aus Gründen, die ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen möchte, den Bedarf zu arbeiten. Ich war allerdings nicht in Frankfurt. Und
du warst nicht in Frankfurt?
Nee, ich war nicht in Frankfurt. Und also ich habe mit der Firma schon ein, zwei Mal in Frankfurt in einem Coworking Space haben wir so einen größeren Meetingraum gemietet. Die Idee von den Leuten, die das veranstaltet haben oder von denen, die das organisiert haben, war so, wir müssen uns konzentrieren auf ein Projekt, Dingsy, und wir wollen uns alle mal rausnehmen aus dem Daily Business und deshalb raus aus unseren Büros, raus aus unseren täglichen Hamsterrad, wo, weiß nicht, dauernd Leute kommen, die dich anquatschen und irgendwas von dir wollen und so, selbst wenn du irgendwo in so einem ganztägigen Meeting-Kontext bist. Und da haben wir mal Coworking Space gemietet oder sogar mehrfach schon. Dann halt nur so, die ganze Gruppe mietet halt dort den großen Konferenzraum.
Hm.
Und dann trifft man sich da und macht einen ganzen Tag irgendwie Workshop, zweitägig oder so, und frickelt an irgendwelchen Projektthemen. Und dann ist das halt woanders als da, wo man sonst arbeiten geht. Das ist nett, weil man dann wirklich mal in einem anderen Kontext ist.
Mhm.
Aber da kriegst du natürlich von einem Coworking an sich nicht so richtig was mit. Und jetzt habe ich tatsächlich privat einmal die Gelegenheit gehabt, dass ich einen Termin in einer anderen Stadt hatte und dass ich, also der Termin war privater Natur und ich hatte aber keinen Tag Urlaub und der Termin war auch nur so, brauche ich eine halbe Stunde für oder so, aber danach muss ich arbeiten. Das heißt, ich muss irgendwie quasi Homeoffice machen, wenn du so willst, aber eben nicht Home. Und dann habe ich mir einen Coworking-Space-Platz gebucht, weil das hatte ich irgendwie immer schon mal gedacht, das müsste man mal ausprobieren. Und bisher fand ich das aber immer, gut, wenn du dann eh in derselben Stadt bist, ist ja irgendwie auch Geldverschwendung, machst es dann halt doch nicht. Und jetzt habe ich es halt mal gemacht. Und ist schon ganz lustig irgendwie. Bist du da so in einem Raum voller Hipster? Und die sind wahrscheinlich alles irgendwie Freiberufler, nehme ich an. Oder irgendwie so kleine Ein-Mann-Firmen oder sowas. Also ich habe sie nicht alle gefragt, aber nette Leute, so, man kommt auch sofort ins Gespräch und dann halt so ein größerer Raum, wo so, ja, so längere Tische sind und viele der Leute haben da offensichtlich so ein, oder die meisten wahrscheinlich, so ein Dauerticket. Das heißt, die haben da auch so eigene Monitore und eigene Hardware irgendwie stehen und also haben quasi so ein Platz dort für länger gebucht und sitzen da nicht nur mit einem Laptop quasi, so wie ich das gemacht habe. Aber für mich hat es halt auch so funktioniert. Also ich habe mich da irgendwie Netzwerkkabel rein, Laptop, Maus nebendran und los ging's, ja.
Das ist cool.
Konnte mich, weil der Platz neben mir frei war, auch so ein bisschen mit meinen Zettelchen so ein bisschen ausbreiten, weil ich gerade irgendwie so ein paar Sachen geplant habe und ein paar Zettel voll gemalt habe. Und konnte so eine Küche benutzen und Kaffee Flatrate mit drin und auch irgendwie Obst und so Zeugs gab's. Und ich hatte dann nachmittags auch noch einen Call und die hatten so auch so eine lustige Telefonzelle. Konntest du in die Telefonzelle reingehen, die ist so schallgedämmt, dass du den anderen Leuten beim Telefonieren nicht auf den Sack gehst.
Oh, das hätte ich gerne bei uns im Büro.
Haben wir bei uns im Büro tatsächlich neuerdings auch. Ist mir aber immer zu weit zum Weglaufen.
Ich habe dann meine private Telefonzelle, in dem ich mir Kopfhörer mit irgendwelcher Musik in den Kopf stecke.
Und zu wie viel sitzt du im Büro?
Wie viele? Wir sind nur zu dritt. Nee, zu viert. Aber einer telefoniert irgendwie immer. Oder kriegt dann, das mag ich auch gerne, wenn einer telefoniert und der andere Besuch hat.
Ah, okay.
So, und dann müssen die Besucher natürlich ein bisschen lauter reden, damit sie über den mit dem Telefon hinwegkommen. Und der redet ein bisschen lauter, weil die ja zusammen reden, auch so laut sind.
Ja.
Und dann, ja.
Das Beste ist immer, das hatte ich früher oft, wenn die Leute, die zu Besuch sind, eigentlich gar nichts Arbeitsmäßiges reden, sondern nur irgendwie so Privatkram quatschen. und nicht checken, dass du gerade ein wichtiges Telefonat hast. Da muss man dann auch irgendwann mal auf das Telefon auf stumm schalten, das Mikro auf stumm schalten und mal kurz rumbrüllen und dann beruhigt sich das meistens.
Ja, oder einfach winken und raus hier.
Ja, ja, das habe ich versucht, das hat damals nicht funktioniert.
Echt?
Wird ja mich gar nicht wahrgenommen. Aber nee, das ist jetzt, mittlerweile sitze ich in einem Zweierbüro, das ist ganz angenehm, da habe ich das Problem absolut nicht mehr.
Ja. Ja, das ist cool. Im Zweierbüro, wenn du jemanden hast, mit dem du auch gut klarkommst, dann passt es. Ich hatte eine Zeit lang jemanden, mit dem ich halt nicht so klargekommen bin, und dann ist es halt echt nur nervig.
Ja, das
dann ist. Gehst du halt in Konferenzräume, um zu arbeiten, weil der einfach dir durch seine pure Anwesenheit auf den Sack geht.
Das ist blöd, ja. Das habe ich zum Glück nicht. Nee, aber zurück zu dem Coworking Space. Also wirklich lustig. Ich meine, jetzt natürlich kein Modell für mich, jetzt da irgendwie öfter zu sein, weil kostet einfach Geld. Aber für den.
Was hat der gekostet für den ganzen Tag?
Das Tagesticket ist prohibitiv teuer. Das ist, glaube ich, nicht so das Modell, wie man das machen möchte. Also ich habe jetzt irgendwie sowas um knapp über 30 Euro bezahlt. Das war wahrscheinlich auch ein Tag gearbeitet für plus minus null oder so, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht, aber.
War halt so.
Ja, okay, ein bisschen mehr als das verdient man schon, aber.
Sollte nicht der Fall sein.
Ja, nein, aber das ist. Also das willst du
nee, nicht, aber wenn du keinen Kaffee kaufen musst und keinen, also weiß ich nicht, wenn du in dem, was bei uns.
Ich glaube, wenn du ein Monatsticket hast, dann ist das sehr viel günstiger. Und wenn dir jetzt, wenn das jetzt so wie das bei Coworking ja eigentlich gedacht ist, dass das wahrscheinlich dein, dass du dir dadurch eine Büromiete sparst, ja, dass du irgendwie, wenn du jetzt so Freiberufler bist und du willst irgendwo arbeiten, zu Hause kannst du nicht, weil keine Ahnung da.
Ja, ich weiß nicht, weil es nicht geht.
Weil es nicht geht oder weil da Lärm ist oder weil du eine Einzimmerwohnung hast, wo du keinen Platz für einen Schreibtisch hast oder was auch immer die Gründe sind. Oder du einfach nur diesen Headspace brauchst, dass du irgendwo anders hingehst zum Arbeiten. Das haben ja ganz viele Leute, das geht mir manchmal auch so. Mhm. Sind diese Monatstarife deutlich besser bepreist als so ein Tagesticket. Und insofern auf den Preis kam es mir jetzt gar nicht so sehr an. Ich musste das möglich machen oder wollte das möglich machen, an diesem Tag sinnvoll zu arbeiten und auch an dieser Telefonkonferenz teilzunehmen. Deshalb am Anfang habe ich überlegt, gehe ich in irgendein Café oder so, setze mich irgendwo hin und bestelle da den ganzen Tag irgendwie im 2-Stunden-Takt immer wieder den nächsten irgendwas, damit die mich nicht rausschmeißen. Gibt es ja auch genügend Cafés, wo du sowas bringen kannst. Aber dann so eine einstündige, potenziell anderthalbstündige Telefonkonferenz, wo du dich konzentrieren musst, in einem Café und jedes Mal, wenn ich mein Mikro unmute, dann ist der totale Lärm im Hintergrund. Da hatte ich keine Lust drauf und ich wollte in einer vernünftigen, ruhigen Umgebung arbeiten können und deshalb habe ich das gemacht. Und ja, hat mir in dem Fall quasi einen Urlaubstag gespart. Ich konnte vernünftig arbeiten, habe meine wahrscheinlich nicht ganz 8 Stunden, irgendwie so, was weiß ich, 6,5, 7 habe ich da gesessen, also ein bisschen Minusstunden gemacht, aber das ist ja okay. Dafür hat man ja Gleitzeit. Und habe meinen Termin in der anderen Stadt ohne einen Urlaubstag erledigen können. Hat wunderbar hingehauen.
Ja.
Also,
sehr gut.
War eine coole Erfahrung.
Ja, ich habe ja früher in Wiesbaden relativ in der Nähe von so einem Coworking Space gewohnt, also 100 Meter oder was das waren. Und ich weiß, dass ein Nachbar, also irgendwie ein Stockwerk höher, der hat immer dort gearbeitet. Also der hat da sich so einen Dauerbüroplatz gemietet, glaube, der ist auch freischaffend irgendwie unterwegs und war dann sehr regelmäßig dort.
Ja, was ich halt cool finde an der Idee ist, dass du halt Leute kennenlernst, die in völlig anderen Kontexten unterwegs sind und dass du die halt regelmäßig triffst und dich mit denen austauschen kannst. Also in ganz vielen von diesen Coworking Spaces finden ja auch so Meetups von irgendwelchen, also es sind ja oft Leute, die irgendwie aus der Tech-Branche sind, das ist ja halt so die Branche, wo also so Tech, Web, irgendwas, Design, Kram, wo viele Freelancer unterwegs sind und wo solche, es ist nicht egal, also es ist egal, wo du arbeitest, es ist nur egal, wie du, dass du und wie du arbeitest, aber nicht wo. Das sind ja so diese Branchen, wo das eben zum Tragen kommt. Und die deshalb da sehr vertreten sind und deshalb hast du da halt oft, wenn du in einer dieser Branchen arbeitest oder in diesen Kontexten, wie jetzt bei uns zum Beispiel IT, dann hast du da natürlich sofort Anknüpfungspunkte, dann findest du da Leute, der programmiert halt was und der programmiert halt irgendwas und die macht irgendwie Webdesign und die macht irgendwie Grafikdesign und keine Ahnung was. Und sie da hinten arbeitet irgendwie Python irgendwas und er programmiert C-Sharp und du kannst halt sofort irgendwie Leute finden, die irgendwas Ähnliches tun und aber halt nicht in derselben Firma sind und nicht an denselben Projekten arbeiten, sondern halt total andere Sachen machen, aber irgendwie doch im selben Umfeld. Und das ist halt cool, weil wie würdest du die sonst treffen? Wenn du bei dir in der Firma rumguckst, dann sind da halt die drei Hansels aus deinem Team und kennst du alle schon und so richtig krass was anderes macht halt vielleicht keiner. Kommt vielleicht auch auf die Firma an, vielleicht gibt's so Firmen, wo super unterschiedliche Sachen unterwegs sind, aber keine Ahnung, wenn die Firma Windows-Software macht, dann macht sie halt Windows-Software, gell? Und wenn die Firma Webseiten macht, macht sie halt Webseiten und da triffst halt alles. Da ist dann halt der iOS-Developer und der Typ, der irgendwie KI-Kram macht und keine Ahnung was und der Grafikmensch und sowieso. Ja, das ist schon cool.
Alle auf einem Haufen, das ist schon schön, ja.
Ja.
Und eben auch, kann ja durchaus sein, dass man dadurch auch mal notfalls eine fachliche Frage dann doch mal zumindest andiskutieren kann.
Ja.
Also sagst du, sag mal, ich bin da gerade, hat jemand eine Idee? Also das, sowas könnte ich mir halt echt total schön vorstellen.
Ja. Also insofern, ich weiß nicht, wann das nächste Mal so eine Gelegenheit, oder was heißt Gelegenheit, in dem Sinne ein Punkt kommen wird, wo sich das sinnvoll machen lässt, aber ich würde es wieder tun. Also ich fand es lustig.
Okay. Ja, also ich hatte mir das auch mal überlegt irgendwie in Wiesbaden und dann habe ich mir aber doch gedacht, dass es schon ganz schön quatschig ist, da irgendwie jetzt dorthin zu gehen, wo ich doch, also ja, meine Wohnung habe, wo ich ja auch arbeiten kann und habe es dann gelassen.
Ja, ich merke jetzt zunehmend, dass es manchmal schwierig ist. Also ich habe ein paar Mal hat es geklappt, dass ich meiner Kleinen gesagt habe, nee, der Papa muss arbeiten und die Tür bleibt jetzt zu und ich bleib hier drin. Mhm. Und ein paar Mal klappt's halt nicht, gell? Dann kommt die Kleine angelaufen und reißt die Tür auf. Papa, kannst du mal mit mir puzzeln und so. Und also es ist nicht so, dass ich jetzt mit ihr alleine bin, dass sie da draußen alleine rumspielen soll. Meine Freundin ist dann schon da gewesen an dem Tag, aber es ist halt manchmal so, dass sie es halt nicht sozusagen einsehen will, dass der Papa arbeiten muss. Das wird sich
schwer zu verstehen.
Klar, in dem Alter logisch. Es wird vielleicht besser, wenn sie ein bisschen älter ist, wird man tendenziell ja ohnehin eigenständiger und mehr in der Lage, sich mit sich selbst zu befassen. Also es ist immer so, mal geht das sehr gut, mal geht es so mittel. Klar, die Freundin kann dann irgendwie eingreifen, kann sagen, okay, lass mal den Papa in Ruhe und dafür sorgen, dass ich nicht gestört werde, aber man hört es ja dann durch die Tür dann trotzdem, wie die Kleine ja, draußen vor der Tür steht und dann wie die Freundin dann sagt, nein, lass mal den Papa in Ruhe, der muss arbeiten und so, und dann sitzt du hier drin und hörst es durch die geschlossene Tür und denkst dir auch, oh ja, jetzt ist sie wieder, jetzt eigentlich müsste ich jetzt mal rausgehen und mal Hallo sagen und ihr kurz erklären, dass es nicht geht und so. Also da sind so, man hat schon so Effekte, speziell mit Kindern, wo man merkt, dass zu Hause arbeiten nicht ganz also nicht ganz frei von Ablenkung manchmal ist.
Ja.
Auf der anderen Seite habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich im Homeoffice fast noch mehr arbeite als wenn ich im Büro bin.
Ja. Sag mal doch, dass es vielen so geht.
Ja. Man irgendwie immer, wenn man da irgendwie mal in die Küche geht, hat man sofort ein schlechtes Gewissen. Und wenn man im Büro in die Küche geht, hat man das nicht. Also keine Ahnung. Ist auch ein bisschen eigenartig. Wow.
Kleiner Kaffee geht ja immer mal und dann ein bisschen schnacken. Ja. Nee. Ja, ich finde auch irgendwie, es ist leichter, zu Hause in so diesen Flow zu kommen. Dass man so einfach unterwegs ist beim Arbeiten.
Das Schlimme ist, ich bin ja so ein klassischer Nachtmensch. Ich komme ja in den Flow immer erst nach 17 Uhr oder so.
Ja.
Und das ist natürlich klar, ist zu Hause dann im Zweifel auch besser, wenn ich dann von 17 bis 20 Uhr im Flow bin, dann habe ich drei Stunden Flow und danach mache ich, glaube ich, einen Rechner zu und gehe ins Wohnzimmer, dann bin ich 30 Sekunden später im Feierabend. Aber
schon cool, ja.
wenn ich in der Firma von 17 bis 20 Uhr im Flow bin und danach nach Hause fahre, dann ja, dann ist es halt 9, bis ich hier bin.
Ja, das ist nicht so schön. Ja.
Tja, naja, Homeoffice ist so ein Thema. Ja, gut, dass es das gibt.
Ja, total.
Aber hat da auch so seine Momente.
Dürfen das bei euch alle machen?
Ja, ich denke schon. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube ja.
Ja, gut, ihr seid ja nicht 12 Leute. Nee, bei uns ist nämlich echt so krass teamleiterabhängig. Ich habe da ein paar Kollegen, so ein Team weiter sozusagen. Homeoffice. Was, du kriegst Handwerker? Ja, kannst du es nicht irgendwie mit Überstunden? Nein. Dafür haben wir dieses Homeoffice-Konzept. Das wird da nicht gern gesehen. Das finde ich echt krass.
Also kann ich jetzt nicht, also bei uns steht das im Tarifvertrag, das muss so sein. Allerdings natürlich steht da wahrscheinlich auch irgendeine Klausel drin, von wegen muss verträglich mit Arbeit, bla, irgendwas.
Ja, klar, also wenn du, keine Ahnung, irgendwie Kunden bei dir dauernd begrüßen müsstest, dann geht das nicht. Ganz klar, aber weiß nicht, irgendwie ein Dokument ausfüllen oder einen, weiß ich nicht, einen Anforderungssteckbrief schreiben oder wie die Sachen alle heißen, ja, das ist doch auch jetzt nicht, nicht was, was man nicht auch mal von zu Hause viel besser vielleicht machen kann, wenn man da einfach in Ruhe und es kommt eben keiner rein und Quatsch mit einem.
Ja, ja, also bei uns, ich wüsste jetzt nicht, dass das jemand nicht, keine Ahnung. Habt ihr, wie ist denn das bei euch mit Telefon? Kannst du von zu Hause aus
umleiten auf mein Handy, auf mein privates Handy.
Okay, aber du kannst nicht von zu Hause aus ein Telefonat initiieren, das so aussieht für den Empfänger, als ob du von deinem Business-Telefon aus angerufen hast?
Nee.
Okay, ja, das können wir.
Das ist natürlich sehr schick. Das konnten wir, glaube ich, in der alten Firma ging es auch.
Also bei uns gibt's, wir haben keine Telefone mehr bei uns, wir haben nur Skype for Business.
Ja, ja.
Und da halt.
Dass das nicht firmenübergreifend funktioniert, ist eigentlich ganz gut, sonst würden wir ja den ganzen Tag chatten.
Das funktioniert firmenübergreifend.
Aber bei uns geht's nicht. Ich habe mal versucht, jemanden außerhalb der Firma zu adden, aber das geht nicht.
Hm. Also ich weiß definitiv, dass ich per Skype mit Leuten außerhalb unserer Firma interagiere. Nämlich mit, also externe Dienstleister. Das geht auf jeden Fall. Ob da irgendwelche Voraussetzungen auf beiden Seiten gegeben sein müssen, da bin ich überfragt, aber.
Vielleicht sind die irgendwie freigeschaltet.
Ja, vielleicht, das kann sein, ja. Das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich möglich ist das auf jeden Fall. Das kann ich definitiv sagen.
Okay. Dann lass uns das doch mal beim nächsten Arbeitstag versuchen.
Es ist ja nicht so, dass wenn ich irgendwie über 1000 Millionen andere Kanäle Möglichkeiten habe.
Nee, aber so. Es kann nicht genug geben.
Es kann nicht genug geben.
Ja.
Ja, tatsächlich ist es so, dass mein Skype for Business irgendwie. Ich habe in der Firma zwei Computer aus Gründen, die jetzt zu weit führen würden. Und das Skype for Business ist auf dem, den ich nicht hauptsächlich benutze. Das heißt, das wäre sogar unpraktisch. Dann müsste ich mich immer zur Seite drehen und diesen einen da, den benutze ich sowieso nur für so ein paar Sachen. Und
zum Chatten.
Ja, aber halt nur so immer unwillig, weil der andere ist an meinen ganzen großen Monitoren angeschlossen. Und so. Der andere steht da so nebendran, ist so ein kleiner Laptop. Und ja, ist das immer so. Okay, jetzt will der kleine Rechner wieder was von mir. Muss ich mich darüber beugen?
Oh, ja. Den ganzen Weg rüberbeugen.
Genau, den ganzen Weg darüber beugen an meinen vierten Monitor.
Was?
Naja, drei, also den Laptop und die beiden externen Monitore am Hauptrechner. Also der Laptop, der große, ist der Hauptrechner. Und da hängen zwei externe Monitore dran. Das sind drei. Und dann halt noch der kleine, der daneben dran steht. Das sind dann vier Screens, die mich anleuchten.
Okay. Ich habe zwei, das ist mir schon fast zu viel.
Ja, ich gebe zu, den Laptop-Monitor von dem großen Laptop, den benutze ich tatsächlich meistens nur für, weiß nicht, Microsoft Teams oder sowas oder irgendwie ein paar Konsolenfenster, wo irgendwelche Debug-Meldungen durchlaufen oder irgendwas, wo ich nur manchmal so hingucken muss. ob da was rot ist oder nicht. Mhm. Nicht für Dinge, die ich aktiv lesen muss. Dafür sind die beiden großen Monitore da. Aber ja, ansonsten finde ich den Screen Real Estate schon ganz nett, dass man da so viel Platz hat.
Ja. Ja, man muss sich wahrscheinlich irgendwie mal dran gewöhnen oder so. Mal lernen, das richtig zu nutzen.
Hast du mal versucht, mit einem Monitor zu arbeiten, den du hochkant gedreht hast?
Vielleicht mal vor 15 Jahren kurz oder so.
Ich habe das in der letzten Firma, wo ich war, mal eine Weile versucht und habe es wieder aufgegeben. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also für Webseiten ist das geil. Wenn du eine Website hast und hast den Monitor hochkant, so einen klassischen 16:9 oder 16:10, wie man sie heutzutage hat, und hast den so 90 Grad gedreht, und du machst da einen Browser drauf und kannst dann halt, zum Beispiel, stell dir vor, Spiegel Online.
Kannst ja fröhlich runterscrollen und lesen und so.
Genau, und hast dann halt
schon ganz cool.
Extrem viel mehr, was du von der Seite siehst, weil die weißen Rahmen rechts und links wegfallen. Das gilt ja für die meisten Webseiten heutzutage, dass rechts und links irgendwelche komischen Sidebars sind und vielleicht dann sogar noch relativ viel Whitespace, weil sie ja irgendwie immer dann doch noch so ein Tablet oder ein Handy oder so mitdenken und dann doch nicht die kompletten Breiten ausnutzen. Und das funktioniert dann mit einem hochkant gedrehten Monitor sehr, sehr cool. Auch sowas, wenn du Dokumentationen für irgendwelche Software offen hast oder so, oder PDFs. Das funktioniert alles hochkant sehr viel cooler. Aber ich kann ja nicht sagen, warum. Irgendwie hat das, nach einer Weile habe ich es wieder weggemacht. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas hat da bei mir so, da sitzen dann 25, 30 Jahre Computer Erfahrung, wo das nicht so war, in mir drin und sagen, nee, mach das weg.
Ja, ich habe es neulich bei uns beim Fernseher funktioniert, war auch doof.
Hast du viel Instagram-Stories gucken wollen? Ich drehe das jetzt hochkant.
Es muss doch viel besser, wenn ich das nehmen. Ja.
Tja.
Ja, nee. Ich weiß, ein Kollege im zwei Büros weiter, der macht das. Der macht es irgendwie schon immer.
Ja, ich hatte
aber auch. Aber ich glaube, der prüft ganz viele Rechnungen und sowas. Und da hast du halt dann eben DIN A4-Dokumente. Und wenn du die eben, insbesondere wenn du sowas wie Rechnungprüfung machst, dass du die dann en bloc anguckst, ist natürlich super.
Ja, genau. Also ich hatte auch einen Kollegen damals in der Firma, der hat zwei Monitore gehabt an seinem Rechner und einen davon hochkant. Und ich hatte sogar die Luxussituation, dass ich drei Monitore hatte und einen davon hochkant. Also ich habe jetzt nicht mal, also ich hatte vorher auch zwei Monitore, die ich normal aufgestellt hatte. Und dann habe ich irgendwie durch, ja, keine Ahnung, Dinge wurden gekauft, Monitore wurden aussortiert. Ich habe gesagt, halt, den will ich haben, bevor der wegkommt. Und dann landete bei mir auf dem Schreibtisch ein dritter Monitor. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und der dritte, an den ich mich jetzt noch nicht gewöhnt habe, dass der da ist, der ist ja jetzt neu dazugekommen. Und den mache ich jetzt hochkant. Dann verliere ich ja nichts, weil ich habe ja immer noch meine beiden alten, so wie ich sie immer kannte. Und habe halt den neuen jetzt dann in Hochkant. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Es ist irgendwie, also trotzdem hat es in meinem Kopf irgendwie rebelliert. Und ich habe ihn dann irgendwann quer gemacht, dann hatte ich drei quer. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es ist, keine Ahnung. Aber so ist das. Mehr Monitore, immer mehr besser.
Ich weiß nicht. Ich gewöhne mich immer noch an den zweiten.
Wie machst du es zu Hause? Arbeitest du zu Hause auf dem
Laptop?
Laptop, okay. Ja, ist bei mir aktuell auch so, weil ich muss da mal wieder auf Shoppingtour gehen, aber bin ich noch nicht zugekommen.
Ja.
Naja.
Was ich zu Hause gern mache, wenn ich insbesondere eben nicht so Firmensoftware benutze, dass ich dann einfach den Mac verwende. Also weiß ich nicht, um PowerPoint zu erstellen oder um Text runter zu tippen oder so, dann mache ich das alles am Mac, an dem ich irgendwie viel besser arbeiten kann. Und dann mache ich einen USB-Stick voll und dann kopiere ich das gerade rüber auf den Rechner und dann habe ich es da alles und sortiere es mir nur noch weg. Weil ich irgendwie dann doch lieber mit dem Mac arbeite. Also, irgendwie ein angenehmeres Arbeiten für mich.
Ja, habe ich auch schon mal gemacht, aber ist mir meistens nicht gegeben, dass die Aufgaben, die ich, ja, wobei doch, also aktuell gibt es ja Visual Studio sogar für den Mac. Ich weiß gar nicht, ob sich mein aktuelles Projekt auf dem Mac compilen ließe. Wahrscheinlich ginge das sogar. Müsste eigentlich. Muss ich mal ausprobieren. Aber ehrlich gesagt, mein Firmenrechner ist so viel mehr powerful als mein Mac im Moment. Aber seit heute ist ja der neue Mac Pro verfügbar. Man kann ihn bestellen. Ich habe ihn mal durchkonfiguriert. Hast du mal probiert?
Nein, ich habe irgendwie 3 Leute auf Twitter gesehen, die es gemacht haben und dann fand ich es auch nicht mehr lustig.
Ah, ich habe da so ein bisschen Software reingeklickt und AppleCare und das Display dazu und den Standfuß und dafür auch noch AppleCare und Tastatur und ich weiß nicht, was noch alles, was man so braucht, ja. Also einmal so das Komplettpaket mit einmal rechts unten und dann waren es 72.000 Euro.
Ja, das ist irgendwie, das hat, glaube ich, jeder gemacht.
Es ist so lustig. Heute. Es ist so lustig. Leute. Ja. Ja, man muss es doch mal ausprobieren. Wenn du dann so aufpreispflichtige Dinge hast, wo dann steht, wenn du das jetzt klickst, dann ist plus 30.000 Euro. Also glatt. Ja, alles null, nur vorne die 3. So, ja, okay, das ist mal eine Aufpreisoption. Ja, das kriegen selbst Autohersteller nur schwierig hin, dass für ein einziges extra 30.000 Euro fällig werden.
Ja.
Also ja, vielleicht irgendwie bei, wenn du dir irgendwie deine Karosserie vergolden lassen willst oder so, dann vielleicht schon, aber.
Ja, aber das zeigen die nicht online an.
Ja, also eben, genau.
So im normalen, mit Fahrzeugkonfiguratoren hatte ich ja schon das eine oder andere Mal zu tun.
Ja.
Nee, das ist sehr selten so.
Ja, also da, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es war der RAM oder so. RAM oder? Ja, doch, der RAM, glaube ich. Wenn du 1,5 Terabyte. Ich kann mich jetzt auch irren, aber es war eine von den Optionen, die so richtig absurd sind, so 1,5 Terabyte RAM. So. Das haben andere Leute nicht als SSD. Das ist dann da einfach mal so der Arbeitsspeicher. Und das kostet dann halt.
Backup Drive ist nicht so groß.
Ja, so ungefähr. Das ist dann da der Arbeitsspeicher. Das ist halt so da. Ja, ich meine, ist ja nicht so, dass diese Art von Rechner nicht schon geben würde. Ich meine, du kannst bei HP oder so, kannst du solche Workstations schon seit Jahren kaufen, die kosten auch vergleichbare Preise.
Ja, ist gar nicht so unrealistisch. Ja. Also.
Wenn Apple sowas halt macht, dann findet das halt mehr Presse-Echo. Bei HP steht das Ding halt still auf der Homepage rum und du kannst es da schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich immer entsprechend bestellen und es kostet immer so in dem Preisregion, aber redet ja, halt genau. Keiner drüber. Das ist halt
ja, wenn nicht der Preis 100, bist du nicht Zielgruppe.
Ja, ganz genau. So kann man es zusammenfassen. Ja. Ja, aber es war lustig, als es dann heute rauskam. Naja.
Ich hab nur so Mac-Konfiguration, noch eine Mac-Konfiguration. So, was ist denn jetzt passiert?
Nee, ich habe es heute Mittag schon irgendwie, ich hatte gelesen irgendwie vor ein paar Tagen schon, dass es jetzt dann 10. Dezember soweit ist. Und heute gucke ich dann irgendwann so mittags aufs Datum auf dem Computer unten in der Ecke und denke mir, 10. Dezember, der Mac Pro kommt raus. Musste gleich mal konfigurieren, dann bin ich auf die Homepage gegangen, da war nix. Dann dachte ich mir so, ach ja, okay, Cupertino, 10 Uhr morgens, 19 Uhr Deutschland. Okay, dann müssen wir noch warten. Und, ja. Ich bin dann auf dem Heimweg noch in einer Burgerbude eingekehrt und dann habe ich da gesessen in der Burgerbude auf meinen Burger gewartet und habe gedacht, so, jetzt konfiguriere ich mir ein Mac Pro.
Lustig, wir haben heute Abend auch Burger gegessen.
Ja.
Auch aus einer Burgerbude hier ansässig.
Was hast du für einen konfiguriert? Also Burger?
Der hieß Dallas State of Mind.
Das klingt schon mal gut.
Und war so, ja, das was ich immer, Burger, Käse, Bacon, Barbecue, Zwiebeln, die Richtung.
Ja, da haben wir fast den gleichen gegessen. Ich hatte
wo meine Frau auch gar nicht lang überlegen muss, ob das der richtige jetzt für mich sei, wenn sie den für mich bestellt. So, ja, den isst du bestimmt. Ja, stimmt. Den isst du doch immer.
Ich hatte auch Schweizer Bergkäse, Bacon, Zwiebeln, gebraten. Da hat er mich gefragt, roh oder gebraten? Da habe ich gedacht, oh, das ist das erste Mal, dass ich die Gegenfrage höre. Cool, hat man die Auswahl. Habe ich gebratene Zwiebeln genommen und dann solche Chipotles Pfeffersoße.
Mhm. Ja. Auch sehr fein.
Ja, ich war irgendwie, ich habe meine Freundin angerufen, habe gefragt, habt ihr irgendwas zu essen gemacht zu Hause, wo noch ein Rest da ist? Weil ich habe brutal Hunger, das Mittagessen hat nichts getaugt. Und dann meinte sie, wir haben schon gegessen, mach was du willst. Okay, dann komm ich ein bisschen später und kehre noch irgendwo ein.
Ja. Sehr gut.
Tja, man will ja nicht mit Burger gefuttert zu Hause ankommen und sagen, ich habe Burger gegessen und dann als Antwort hören, boah, wir haben auch Hunger, du Arsch. Sondern
was denn?
Muss das ja vorher klären. Und in diesem Fall war die Antwort genauso, wie ich sie hören wollte. Tja.
Gut, ich glaube, jetzt sind wir aber durch.
Jetzt sind wir durch.
Besprochen.
Genau, also, diese Sendung endet hier und eure Kommentare könnt ihr auf sneakpod.de ablassen. Wir werden sie lesen und gegebenenfalls beantworten. Wir danken für euer...
Letzte Woche hatten wir 5 Kommentare.
Ja, siehst du.
Und 3 waren von Christoph, aber...
Siehst du, das sagt ja, dass er sie beantwortet hat. Das bekräftigt sozusagen, was ich gerade gesagt habe.
Mhm.
Und nächste Woche gibt es wahrscheinlich die nächste Sendung. Da lohnt es sich dann.
Vielleicht sogar mit Irishman.
Genau, der Irishman. Und was hat Claudia noch gesagt? Irgendwas mit Marriage oder so ähnlich. Marriage.
Ich weiß Dings, das auch.
Ich hab's auch vergessen.
Mist. Claudia.
Dings. Psst. Was Claudia gesagt hat. genau. Bis dann.
Einmal mit Profis. Tschüss. Bis denn.
Tschüss.